Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören den Predigttext für den heutigen 11. Sonntag nach Trinitatis aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Dort heißt es: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit ihm auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Liebe Gemeinde, der Wochenspruch dieser Woche, das Eingangswort für unseren Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis lautete, vielleicht erinnern wir uns noch: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist so kurz, das kann man sich eigentlich sofort merken. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und als Eingangspsalm haben wir dann miteinander den Lobgesang der Maria gesprochen, in dem es dann im 52. Vers von Gott, unserem Herrn, heißt: Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Das stößt, wir hören es sofort, in das gleiche Horn wie unser Eingangswort. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und schließlich, ihr Lieben, haben wir dann die alttestamentliche Erzählung gehört, in der der Prophet Nathan dem König David sein Unrecht in einem Gleichnis förmlich mit Worten vor Augen malt. Und in der Geschichte dann der große König sich selbst tief demütigt, seine Schuld eingesteht und von Herzen bereut. Dies alles, liebe Gemeinde, haben wir gesprochen, gebetet, gehört und stehen nun vor unserem Predigttext aus dem Epheserbrief, der uns daran erinnert, dass Gott uns, ja uns, die wir hier versammelt sind, mit Christus lebendig gemacht hat, und zwar aus Gnade. Und das deshalb, damit sich nicht jemand rühme, sondern damit unser Leben eben nicht in Selbstherrlichkeit geführt wird, sondern eine dankbare Antwort auf die Liebe Gottes sei. Das soll unser Leben, das darf unser Leben, eine dankbare Antwort auf die Liebe Gottes sein, mit der er eine jede und einen jeden von uns ganz persönlich geliebt hat. Auch hier in unserem Predigttext geht es darum, dass ein Mensch sich nicht rühmen soll und nicht selbstherrlich sein soll. Und das aus gutem Grund. Und dieser gute Grund für dieses Verhalten ist genau die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes nicht nur als Boden, auf dem wir stehen dürfen, sondern auch als der Motor, der uns bewegt. In dieser Gnade Gottes gründet, wurzelt das Leben eines Christenmenschen, unser Leben, dein Leben und mein Leben. Der Epheserbrief, wahrscheinlich geschrieben von einem Schüler des Apostels Paulus oder jemandem, der der Lehre des Apostels und wohl auch seiner Person verbunden war und der deshalb in seinem Namen schrieb, was übrigens in der Antike oft ein Zeichen von Hochachtung war, beginnt ganz am Anfang mit einem außergewöhnlich ausführlichen Lob Gottes, der uns in Jesus Christus, so heißt es dort, erwählt hat. Erwählt, damit wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Erwählt, ihr Lieben, dich und mich erwählt, Gott vom Himmel her, in Jesus Christus. Ich glaube, es gibt ganz wenige Texte in der Bibel, die die Lehre von der Erwählung so deutlich unterstreichen und hervorheben wie unser Epheserbrief. Warum tut er das? Er tut es deshalb, damit uns gewissermaßen bis in die letzte Faser unserer Existenz klar wird, dass wir wirklich von nichts anderem leben als ganz alleine von der Gnade Gottes. Deswegen am Anfang des Epheserbriefes der nachdrückliche Hinweis, dass Gott uns in Christus erwählt hat. Wir können das, was da am Anfang des Epheserbriefes steht, schon eine kurze Lehre von der Erwählung nennen. Und nun gibt es einen Theologen, der diese Lehre noch einmal neu an das Licht der Öffentlichkeit gehoben hat. Das war Karl Barth. Er schreibt in seiner Dogmatik über eben diese Lehre von der Erwählung folgenden Satz. Die Erwählungslehre ist die Summe des Evangeliums, weil dies das Beste ist, was je gesagt und gehört werden kann, dass Gott den Menschen wählt. Das ist das Beste, was je gesagt werden kann, dass Gott den Menschen wählt. Diese Lehre von der Erwählung ist gegründet in der Erkenntnis Jesu Christi. Nur wer von Jesus Christus erkannt worden ist und erkannt hat, wer Jesus Christus wirklich ist, der kann von der Erwählung reden und er kann sie auch mit Dankbarkeit ergreifen und davon reden. Erwählung heißt, Gott hat uns geliebt in Jesus Christus und zwar unbedingt. Gott hat uns geliebt, die wir tot waren in unseren Sünden. So heißt es zu Beginn unseres Predigttextes. Und das heißt ja auf gut Deutsch, Gott hat die geliebt, die sich regelrecht gegen ihn abgeschottet haben, die ihn beiseite geschoben haben, die ihn missachtet haben. Gott hat die geliebt, die ihn aus der Welt hinausgedrängt haben, die ihn gekreuzigt haben. Nicht wahr? Für das alles steht ja der Name Jesus Christus. Und unser Predigttext spricht in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit Jesus Christus nämlich, von uns als von denen, die tot waren in ihren Sünden. Er kann das auch anders sagen. Er kann auch von den Mächten reden, die uns beherrscht haben und immer wieder beherrschen wollen. Was sind das für Mächte? Er nennt sie dann beim Namen. Er spricht von Zorn, Zank, Hass, Neid, Streit, Saufen unstillbarer Lebensgier, Selbstherrlichkeit, Aufmümpfigkeit und was es da sonst noch alles gibt. Er kann von einem Leben ohne Christus sprechen als von einem Leben ohne Hoffnung und davon, dass der, der Sünde tut, eben nicht frei ist, wie wir oft denken, sondern ein Knecht der Sünde. Man mag, liebe Gemeinde, das alles vielleicht gar nicht mehr so gerne hören, weil einem das so spießig vorkommt. Aber Hand aufs Herz, Frage: Ist es nicht ein Indiz für die Richtigkeit dieser Beobachtung und Beschreibung des Epheserbriefes, wenn wir mitunter an uns selbst erkennen, wie schwer es beispielsweise ist, aus einem Konflikt, in den man vielleicht hineingeschlittert ist oder den man vielleicht auch angefangen hat, manchmal weiß man nicht mehr so genau, wie es wirklich war, wieder rauszukommen. Kennen wir das nicht? Sich mit jemandem streiten? Dann nicht mehr wissen, wer hat eigentlich angefangen? Aber immer meinen, es war der andere. Und dann überhaupt keinen Weg mehr da rausfinden, obwohl man es eigentlich innerlich schon wollte. Ist das nicht ein kleines Indiz, dass Sünde tun eben nicht Freiheit ist, sondern man tut's und dann auf einmal ist man in der Macht, in der Gewalt dessen, was man da getan hat. Und da rauszukommen, ist so verdammt schwierig. Und das ist im Kleinen wie im Großen so. Da bekommt man einen kleinen Eindruck von dem, was Mächte sind und was Unfreiheit ist. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Das ist die hoffnungslose Todeswelt, von der unser Epheserbrief spricht und die er um Christi willen als unsere Vergangenheit bezeichnet. Immer wieder, ihr Lieben, sagt er, das ist Schnee von gestern, das ist in Christus erledigt. Es ist ja diese Todeswelt, in der der König David, von dem wir vorhin gehört haben, sich auch befindet, als er sich der schönen Bathseba bemächtigt und ihren Mann, den Uria, in den Tod schickt. Und es ist der Prophet Nathan, durch den hier im Alten Testament, in dieser Geschichte, die Auferstehungswelt Jesu Christi schon hineinbricht in unsere Welt. Es ist ja nicht so, als ob Christus nicht auch da und in dieser alttestamentlichen Zeit wirken würde. Er greift hier in das Leben des David ein durch den Propheten Nathan und lässt ihn umkehren. Ich glaube, liebe Gemeinde, man kann an dieser Geschichte lernen, dass man von der Auferstehung Jesu Christi eigentlich gar nicht sprechen kann, ohne dabei das erste Gebot zu hören. Ich möchte fast sagen, die Auferstehung Jesu Christi ist der klare, deutliche, unüberbietbare Zuruf Gottes an uns: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir, aber du brauchst auch nicht andere Götter haben neben mir. Und fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du gehörst zu mir, lieber David. Darum kannst du nicht so leben, als ob du zur Todeswelt gehörtest. Du gehörst zu mir, lieber Mensch, und hier kann jeder von uns seinen eigenen Namen einsetzen. Und darum kannst du auch nicht so leben, als ob du zur Todeswelt gehörtest. Das ist Vergangenheit. Gott hat dich mit Christus lebendig gemacht. Gott hat dir ein neues Leben geschenkt. Wie wollen wir von der Auferstehung Jesu Christi reden, ohne zu erkennen, dass wir ganz persönlich davon angesprochen sind? Wir sind versöhnt durch den Tod seines Sohnes, heißt es im Römerbrief, als wir noch Feinde waren. Ich weiß, das sind alles Sätze, die sehr schnell zu frommen Phrasen werden können und die dann abgedroschen klingen, so abgedroschen, dass sie auch abstoßend wirken können. Aber wenn sie wirklich in die Tiefe und in die Dunkelheit eines Lebens, unseres Lebens nämlich, hineinklingen, dann ist da Leben und Seligkeit. Dann können wir mit dem Liederdichter Johann Andreas Rothe sprechen und singen, wie wir gleich hören werden. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Wo anders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Und dann in der vierten Strophe: O Abgrund, welcher alle Sünden durch Christi Tod verschlungen hat. Das heißt, die Wunden recht verbinden, da findet kein Verdammen statt, weil Christi Blut beständig schreit: Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Wo dies gehört wird, da werden wir doch in die Auferstehung Jesu Christi, wie unser Predigttext sagt, mit hineingenommen, hineingezogen, damit er an uns seine Gnade zeige und wir in dieser Welt etwas sein zum Lob seiner Barmherzigkeit. Und noch einmal muss unser Predigttext zur Begründung anfügen, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Gottes Gabe ist es, damit sich nicht jemand rühme. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir erinnern uns, auch die guten Werke, die wir tun sollen, sind von Gott zuvor bereitet, dass wir darin wandeln sollen. Welch eine Freiheit, welch eine Fürsorge Gottes, unter der wir leben dürfen. Wahrlich, das ist aber auch das Ende allen Hochmuts, aller Rechthaberei, aller Selbstgerechtigkeit. Hier öffnen sich aufs Neue immer wieder die Türen des gegenseitigen Verzeihens, Vergebens, der Mitmenschlichkeit, der Nächstenliebe, der Bescheidenheit, auch des Humors und ganz, ganz bestimmt auch der Sachlichkeit. In Klammern hinzugefügt, welch eine Wohltat, vor allem in Zeiten des Wahlkampfes, aber das nur am Rande. Mir fällt zum Schluss noch ein, dass ein lieber Kollege in vielen seiner Briefe gewissermaßen als Logo am Ende stehen hat: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das steht im Epheserbrief. Welch ein schönes Motto, ihr Lieben, für unsere Kirchengemeinde Wanne-Eickel, die ganze Kirchengemeinde und sogar darüber hinaus. Welch ein schönes Motto. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.